Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV Teil 2 unseres großen Faktor-Updates und wir hatten es letzte Woche angekündigt, wir wollen uns nochmal spezieller mit einem Segment beschäftigen, was eben als Faktor für Investments genutzt und dann eben auch von den Investmentgesellschaften bedient wird. Und wir reden über Small Caps, auch Mid Caps, aber im Wesentlichen wirklich über die kleinen Unternehmen, die, und das werden wir in der nächsten Stunde auch ein bisschen deutlich zeigen, gar nicht zwingend so klein sind. Was es mit Small Caps so alles auf sich hat, wie sie in der Vergangenheit abgeschnitten haben, ob es sich lohnt, da weiter neu oder überhaupt zu investieren, das kommt wie immer nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit legen wir los. Und das ganz Grundsätzliche, Christian, ist ja, dass man, also bei mir ist es zumindest so ein bisschen diese Sozialisierung von Wertpapierkunde und von vergangenheitsbezogenen Daten in den riesigen Listen von James O'Shaughnessy in What Works on Wall Street, wo eben verschiedene Strategien verglichen werden, herausgearbeitet werden und unter anderem eben auch ein Thema war, bei einem Buch, was Ende der 90er herauskam in der intensiveren Form, also Daten dann eben auch nur bis Mitte der 90er Jahre vorliegen hatte, wo sich günstige Aktien auf Basis der Vergangenheit sehr, sehr gut bewährt hatten, wo sich Aktien vor dem Hintergrund eines moderaten oder sehr günstigen Kurs-Buchwert-Verhältnisses als sehr stabil und auch als Outperformance-Bringer entpuppt haben, aber wo eben auch mit dazu kam, dass kleinere Unternehmen, also in einem Marktvergleich einfach mal anschauend, welche sind eigentlich die wirklich großen Unternehmen, welche sind so die mittleren Unternehmen und welche sind so die kleineren Unternehmen, dass diese kleinen Unternehmen im Vergleich sowohl zu mittleren als auch zu großen eine Outperformance generiert haben. Und das war zumindest, naja, bis in die späten 90er so, wenn man da diese Vergangenheitsanalysen gemacht hat.
Ja, ist aber jetzt nicht nur in den späten 90ern so gewesen. Ich finde das übrigens immer
putzig. Das war die Sozialisierung.
Ja. Ich finde das aber trotzdem putzig, wenn wir so von den späten 90ern erzählen. Für uns ist es eine Zeit, die ist total präsent. Und wenn wir dann gleichzeitig mal in die Auswertungen gucken von unserem Kanal, dann stellen wir fest, viele unserer Zuschauer sind zu diesem Zeitpunkt und Zuhörer zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Manche haben noch im Kindergarten mit dem Dreirad die Runden gedreht. Insofern, naja, das sollte nicht alles so klingen nach Opa erzählt vom Krieg. Ich denke, man kann auch da ein bisschen von O'Shaughnessy weggehen, der ja Vermögensverwalter ist. Man kann da durchaus in die Wissenschaft gehen. Und nachdem wir ja letzte Woche schon über Renditetreiber gesprochen hatten, die man eben Faktoren nennt, mit denen man Aktienrenditen erklären kann, dann muss man im wissenschaftlichen Research wohl sagen, außer dem Value-Faktor dürfte wohl kein Faktor so sehr wissenschaftlich durchleuchtet sein, wie eben dieser Small-Cap-Faktor, vielfach dann auch Size-Faktor genannt oder Liquidity-Premium, um dessen Materialisierung es dann geht. Also das ist ein Thema, was wirklich Generationen von Finanzwissenschaftlern und dann auch von Portfolio-Managern durchdrungen haben. Small ist beautiful. Kleine Unternehmen erzielen langfristig Überrenditen im Verhältnis zu den großen Unternehmen. Die Begründung allerdings für diese ja vielfach empirischen Studien, die gehen dann schon ein bisschen weiter auseinander. Und ja, der gemeinsame Nenner ist häufig eben dieses Liquidity Premium, was darauf anspielt, dass bei kleineren Unternehmen eben auch der Börsenhandel traditionell nicht so aktiv, nicht so liquide ist wie bei marktbreiten Aktien, dass man dadurch eine zumindest zeitweise, gerade in Stresssituationen, höhere Volatilität hat, mehr Schwankungen hat und dass das eben dazu führen muss, dass ich auf der anderen Seite, nämlich bei der Rendite, eine Kompensation bekomme. Insofern nennt man das dann, ich rufe dieses Small Cap Liquidity Premium ab, wenn man es ein bisschen hochtrabend erklären will. Fallen dir noch andere Begründungen dafür ein, warum man Small Caps im Depot haben sollte, rein strategisch, rein systematisch?
Nein, ich hatte lustigerweise gerade ein ganz anderes Bild, als du von den kleinen und der größeren Schwankungsbreite gesprochen hast, musste ich lustigerweise an eine Kneipe denken, wo man, wenn man die kleinen kurzen trinkt, auch relativ schnell eine höhere Schwankungsbreite hat, wenn man mehr davon trinkt. Also wenn du 3 Bier trinkst, ist die Schwankungsbreite in der Regel anders, als wenn du 3 oder 4 Mampe trinkst. Im Zweifelsfall geht's damit halt schneller und bestimmte Sachen funktionieren dann eben vielleicht besser oder schlechter. Aber wenn wir zurück auf das Wertpapiergeschehen geben, nee, da ist es eigentlich schon so, dass man sich die Dinge anguckt. Und wir haben es ja für verschiedene Sachen gemacht und wir kommen ja gleich noch zu der Thematik auch, wie es beim MSCI World aussieht. Da können wir auch mal ein bisschen in die verschiedenen Größenverhältnisse auch reingehen. Aber so das womit man in der Regel auch bei einer Betrachtung gerade als deutscher Investor anfängt, ist eben so diese Thematik, man schaut sich dann in der Regel den DAX, den MDAX und den SDAX an und da sieht man zunächst mal, dass so, wenn wir jetzt sagen, der Small Cap Index, der SDAX, der ist im Grunde genommen auf einem sehr langfristigen Vergleich, nämlich seit 1988 zurückgehend, so, dass er hinter dem deutschen Aktienindex zurückbleibt, während hier der MDAX seine Stärke vor allen Dingen ausspielt und zeigt, dass er mit einem Zugewinn auf über 25.000 Punkte eben deutlich vor dem Zugewinn des DAX und auch des SDAXes hier in der Darstellung liegt. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit sehr gut geklappt hat und womit man im Übrigen dann auch relativ schnell die ein oder andere Schwäche dann gleich auftun kann.
Man darf auch jetzt mit Blick auf die Vergangenheit das alles mal nicht so verklären. Du hast ja eben von den 90ern gesprochen. Diese ganze DAX-Familie wurde ja eben bei allen 3 Indizes per 1.1.88 bei 1.000 Punkten rebasiert. So insofern kann man es eigentlich auch ganz schön nachvollziehen. Wir haben auch in den 90ern ja Small Caps gehabt. Und Small Caps in den 90ern, das war ein ganz, ganz kurzer Hype. Und dann ist dieser Markt ausgetrocknet. Der SDAX in den 90ern war ein Desaster. Der MDAX in den 90ern ist auch nicht großartig gelaufen. Erst dann, als im Grunde die New Economy, die Verheißung der Dotcom-Bubble sich in Luft aufgelöst hatte und in dem DAX insbesondere die Deutsche Telekom kräftig kollabierte, da hat dann die Old Economy ihre Stärke gezeigt, schon zwischen 2003 und 2007 bedeutend besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Dann kam die Finanzkrise, die Liquidity Premium, da sind wir wieder, das Ganze nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und dann eigentlich erst so richtig losging's mit dieser jahrelangen Outperformance des MDAX ab 2009. Und das war dann wirklich ja schon fulminant. Ich meine, alle Indizes sind mit 1.000 Punkten gestartet, Anfang 88. Der MDAX war zeitweise bei 35.000 Punkten. Da war der DAX und der SDAX gerade mal irgendwie so ein bisschen über 15.000 drüber gelugt. Nur, das ist eben Vergangenheit. Die Zeiten haben sich geändert und die Zeitenwende hier, die war letztendlich, man könnte sagen, Anfang 2022. Denn seitdem hat sich das komplett umgedreht. Der DAX insgesamt über diese Zeit gut 10% im Plus seit Anfang 22, zwischenzeitlich auch mal 25% im Minus im Jahr 2022, aber heute wieder im Plus. Der MDAX dagegen, zwischenzeitlich fast 40% im Minus, hängt heute per Saldo immer noch ein Viertel hinten. Der SDAX, genauso starker Drawdown, hat sich aber besser erholt, ist aber auch noch 10% im Minus. Das heißt, wir sehen hier nichts mehr von Small Cap Premium, ganz im Gegenteil. Wir sehen Big is Beautiful, der DAX seit Anfang 22 im Plus. Die beiden Mid-Cap- bzw. Small-Cap-Indizes aus Deutschland sind im Minus. Die Mid-Caps noch dramatischer. Der einstige Star kräftig gefallen. Und deswegen müssen wir über zwei Ereignisse reden, die wirklich eine Zeitenwende hier gebracht haben. Auch für das Gefüge zwischen Large-Mid- und Small-Caps. Nämlich erstens die Zinswende und zweitens die Indexreform. Denn Ende 2021 im September wurde ja nach langem Hin und Her die Indexfamilie der deutschen Börse dergestalt umstrukturiert, dass man den DAX von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt hat. Und diese 10 zusätzlichen, die hat man eben dem MDAX weggenommen. Der hat seither nur noch 50 Mitglieder. Und sowohl die Zinswende als auch diese Überarbeitung des Indexkonzepts haben den Mid- und Small-Cap-Indizes nicht gut getan.
Ja, und das sieht man eben sehr, sehr deutlich genau an dieser Darstellung, die ihr wie immer in der Echtgeld-Lounge findet und euch herunterladen könnt. Und das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Also auch egal wo man es anlegt, ob jetzt im Januar 22 oder auch im September 21, das ist extrem deutlich visibel, wie hier durch diese zwei Ereignisse ein Bruch quasi in diese Outperformance reinschlägt und seitdem, man kann im Grunde genommen sagen, nichts mehr so ist von der Entwicklung wie vorher. Und insbesondere, dass der DAX mit einer positiven Performance und sowohl SDAX als auch MDAX, jetzt mal unabhängig davon, dass der MDAX obendrein auch noch schlechter abgeschnitten hat als der SDAX. Aber SDAX und MDAX liegen eben beide im Minus. Der DAX liegt strahlend im Plus, notiert im Gegensatz auch zu sowohl MDAX als auch SDAX auf All-Time-High oder zumindest in dem Bereich. Also wenn wir jetzt mal einfach so die Werte gucken, die wir auf einem langfristigen Vergleich uns angucken, dann sind wir bei per Monatsendwerten im Mai 2024 eben auf All-Time-High und da sind wir beim MDAX und auch beim SDAX ein ganzes Stück weit entfernt.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Ja, und wir müssen ja auch gucken, was steckt eigentlich hinter diesen Kursbewegungen. Ja, also dieses strukturelle Thema, die Indexreform, die war verunglückt. Das haben wir auch damals gesagt. Das hat dem DAX gut getan. Der DAX hat ein neues Top-Mitglied bekommen. Airbus war ja früher, weil es ja eine primär in Anführungszeichen französische Firma ist, die Jure, nur im MDAX ist aufgestiegen, in SDAX hat dem Index gut getan. Diese kleinen Ergänzungen damals, was dann da reinkam, also Sartorius, HelloFresh, Delivery Hero, naja, ein paar sind noch drin, die anderen sind runter. Das war alles nicht so relevant, aber man hat dem MDAX auf jeden Fall einige gute Unternehmen weggenommen. Man hat ihn ja in gewisser Hinsicht kastriert, insofern muss man auch sagen, leider auch dann als Absteiger Auffangbecken aus dem DAX. Das war unglücklich. Die Frage ist, ob dieser strukturelle Nachteil dauerhaft weiter wirkt oder ob sich das irgendwann nivelliert. Ich vermute Letzteres. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir mal so auf Klumpen schauen, da wirkt der S-DAX inzwischen deutlich ausgeglichener im M-DAX, auch bedingt durch diese großen Wanderer zwischen den Welten, so zwischen DAX und M-DAX wie eine Fresenius oder eine Lufthansa, eine Delivery Hero, haben wir halt Top 10 mit 41%, während wir im S-DAX Top 10 mit 27% haben. Das ist also eher schon diese Breite, die man hier erwartet. Ich persönlich würde mir ja sowieso wünschen, entweder DAX 100 mit einem ordentlichen Konzept oder eben ein DAX Large Cap und dann ein DAX aus MDAX und SDAX zusammengepackt. Aber naja gut, Wunschkonzert bei der Frankfurter Börse bringt da an der Stelle sicherlich nichts. Aber das ist
auf der anderen Seite, Christian. Auf der anderen Seite muss man an einer Stelle eben auch mal sagen, der Erfolg, also bei aller Kritik, die wir damals geäußert haben und die ich auch heute noch nicht für falsch halte, aber der Erfolg der Indexumstellung gibt den Frankfurtern auch ein ganzes Stück weit recht. Denn man muss ja sagen, der DAX als solcher ist als Leuchtturm durch seine Performance seitdem wesentlich stärker, wesentlich strahlender geworden. Und drittens, das wollen wir mal an der Stelle auch nicht vergessen, die investierten Gelder, gerade auch für viele Privatanleger, sind natürlich ganz oft eher im DAX investiert gewesen, der bei den ETFs eben wesentlich mehr mit sich herumträgt. Und da ist doch schön, dass es viele Geld zumindest eine positive Performance aufweist, während das eher weniger Geld im Moment unter Wasser liegt.
Da würde ich nochmal darum bitten, dass wir uns vergegenwärtigen, ob wir hier nicht Koinzidenz mit Kausalität verwechseln. Denn ob jetzt der wirklich erfreuliche Anstieg des DAX und damit ja auch die Nachfrage ausländischer Investoren nach deutschen Konzernaktien, denn damit haben wir es ja zu tun, wirklich eine Folge der Indexreform sind, das wage ich dann doch zu bezweifeln, sondern es gab einen guten Schachzug und das ist nämlich, dass Airbus drin ist, da ist ein gutes Unternehmen mit Relevanz da reingekommen, ob da doch jetzt eine Brenntag oder eine Sartorius drin ist, das merkst du doch gar nicht, das ist eine Rundungsdifferenz am Ende. Der DAX ist gestiegen, weil die Schwergewichte gekauft werden, weil eine Münchner Rück gekauft wird, wenn eine Allianz gekauft wird, wenn eine Deutsche Telekom gekauft wird, wenn eine Siemens gekauft wird und weil eine SAP gekauft wird. So, und dann hat der DAX dabei ja auch noch eine Aktie quasi im Galopp verloren. Linde hat sich die Listen lassen, kann also nichts mehr zur Performance beitragen in Frankfurt, sondern macht das nur noch international mit dem Primärlisting an der Wall Street. Also insofern glaube ich, das ist eher hier Koinzidenz. Und es hat ja auch alles nichts daran geändert, dass der DAX nach wie vor ein unglaublich klumpiger Index ist. Also ich meine ganz offen, hier wird immer wieder darüber gesprochen, Mensch, also ob MSCI World, die großen Tech-Werte und der IT-Bereich, hat jetzt 25% und die Top 10, die haben fast 30%. Ja, meine Güte, wir haben im DAX 61% in den Top 10. Wir haben SAP mit 13,6%, ja, und ansonsten wird bei 5% Nvidia wird schon gejammert. Also da muss man auch mal ein bisschen gerade rücken. Aber hier sind, das sind diese indexstrukturellen Themen. Wir müssen vielleicht auch mal auf ein paar andere Themen gucken. Zinsen habe ich schon erwähnt. Ich glaube, da gibt's auch nicht viel zu sagen. Ist sicherlich in der Vergangenheit auch diese Zinssensitivität im MDAX dadurch begründet gewesen, dass wir quasi auf dem Peak relativ viele Immobilienaktien dort hochgewichtet haben. Und die sind dann eben 2022 im Zuge der Zinswende kräftig ins Rutschen gekommen. Dazu auch so der eine oder andere Fußlahme. Ist ja alles fein. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema, über das wir speziell mit Blick auf Deutschland sprechen können. Aber was letztendlich Small Caps überall trifft, die sind ja stärker anfällig für das, was im Land selbst passiert, weil sie in der Regel zumindest, was die Produktionsbasis angeht, nicht so breit aufgestellt sind wie jetzt die Konzerne aus dem Large Cap Segment. Und da haben sich in den letzten Jahren ja auch abseits von Zinsen die Bedingungen für kleinere Unternehmen, gerade hier in Deutschland, nicht nur Stichwort energieintensive Branchen, deutlich verschlechtert, was ja auch wiederum erklärt, warum MDAX und SDAX hinter dem DAX zurückgeblieben sind. Und wenn wir mal nach vorne gucken und uns auch ein bisschen lösen von Deutschland, haben wir ja bei Small Caps ein großes Problem, nämlich die zunehmende Regulierung, nicht zuletzt im Kontext von ESG. Das ist etwas, was ein Konzern mit seinen ganzen Stabsabteilungen einfacher wuppen kann als kleinere Unternehmen. Und insoweit müssen wir uns fragen, ob die Welt nicht allmählich ein bisschen zu komplex wird für dieses Small Cap Premium, dass sich das wirklich materialisiert. Haben wir vielleicht wirklich aus dem früheren Vorteil der Wendigkeit von Small Caps inzwischen sogar einen Nachteil, nämlich, dass sie mit Regulierung nicht so klarkommen und dass wir eigentlich eher in einer Zeit, auch mit Blick auf Investitionen, leben, die große Unternehmen strukturell und dauerhaft begünstigt.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, oh, der Christian, jetzt regt er sich wieder irgendwie über ein Thema auf, da kann ich leider nur sagen, das tut er zu Recht. Denn dieses ganze Thema ESG, das hat auch bei mir in den Unternehmen in der Tat Einzug dahingehend gefunden, dass ganz viele Unternehmen eine Qualifikation ihrer Geschäftspartner erfordern, weil sie als größeres oder auch großes Unternehmen bestimmte Sachen zu dokumentieren haben. Und wenn man dann ein Unternehmen ist, was, keine Ahnung, über 15 Mitarbeiter verfügt, und dann werden auf einmal Sachen abgefragt, ob es ein Gleichstellungskonzept gibt, nö. Ob es Reiserichtlinien gibt, nö. Ob es sonstige Auflagen gibt für irgendwelche Geschichten, die in diesem Bereich dann irgendwie auch noch mit reinfallen. Nö, dann ist es schon so, dass man sich also auch beim Ausfüllen dieses Fragebogens, ich habe mittlerweile einige von diesen Fragebögen durchlaufen, also schon eben auch genervt vorkommt, und es hält eben effektiv auch auf, weil auch in den großen Unternehmen dann nicht an jeder Stelle klar ist nach dem Motto, dass sowas überhaupt erforderlich ist, also es behindert Bestellprozesse, es macht dann eben auch langsam. Und ich will nochmal den Rückgriff machen zu dem Thema Finanzierung, Christian, den du auch hattest. Auch das Thema Regulierung ist im Finanzierungsbereich natürlich ein ganz wichtiges, weil auch Banken haben andere Dokumentationspflichten. Und es ist eben viel angenehmer, Dokumentationspflichten nachzukommen, wenn du einen 100-Millionen-Kredit hast, als wenn du einen 500.000 oder 1-Millionen-Kredit hast, wo die Regulierung zwar nicht die gleichen Maßstäbe ansetzt, aber ein paar Sachen hast du eben von der Prüfung her doch noch zusätzlich mit drin, und das hält halt auf und das behindert. Ganz abgesehen davon, der letzte Punkt zum Thema Finanzierung, den ich hier machen will, ist, dass es für die großkapitalisierten Unternehmen eben ohnehin auch nochmal so ist, dass sie in der Regel besseren Zugang zum Kapitalmarkt, zum Kreditmarkt haben, der ja mitunter für kleinere und auch mittlere Unternehmen so ein bisschen ausgetrocknet wirkte, weil man auch auf der Geld zur Verfügung stellenden Ebene gesehen hat, dass man sich damit in zunehmendem Maße schwerer tut, vielleicht auch, weil man immer mal wieder von Themen wie Regulierung ausgebremst wird. Also das ist leider kein Thema, wo es um irgendwelche Motzereien geht, sondern das wirkt sich konkret in der Praxis von kleineren und mittleren Unternehmen aus, die in der Tat behindert werden, und bei größeren Unternehmen, wo massive Kosten dadurch verursacht werden, dass bestimmte Bereiche aufgebaut werden müssen, mit Personal unterhalten werden müssen, und dann eben bestimmte Sachen einfach ausgefüllt werden, abgelegt werden müssen, dokumentiert werden, kontrolliert werden. Das macht es nicht unbedingt einfacher, und das macht auch eine Wirtschaft nicht unbedingt dynamischer.
Ja, wir müssen ein bisschen die Relationen im Auge behalten. Ja, also du hast jetzt mehrfach diesen Begriff kleine und mittlere Unternehmen genannt, auch deine Unternehmen genannt, also ohne dir zu nahe treten zu wollen. Die qualifizieren sich jetzt ja nicht als Small Caps im Sinne der Börse. Die kleinen und mittleren Unternehmen in unserer Wirtschaftslandschaft, das ist eine andere Größenordnung als das, was wir an der Börse haben. Ja, so Small Cap an der Börse heißt, wenn wir mal so die Statistiken von MSCI global einfach nehmen, so Median von ungefähr 1 Milliarde Dollar Börsenwert. Das sind also durchaus schon Unternehmen, bei denen die meisten von uns, wenn sie ein Unternehmen dieser Art gegründet hätten, schon zu Recht stolz auf sich wären. Aber darum geht's nicht. Diese Unternehmen, selbst mit 1 Milliarde Market Cap, sind gegenüber Firmen, die 50, 100, 200 Milliarden Dollar Market Cap haben und natürlich da auch entsprechende Umsätze dann dagegen stehen haben, Gewinne, Cashflows, durchaus in einem strukturellen Nachteil. Auch ein MDAX-Unternehmen, SDAX-Unternehmen kann einfach, um dieser Regulierung zu entgehen, gerade hier in Europa häufig nicht so einfach Standorte verlagern, beispielsweise in die USA oder nach Kanada oder wie es BASF macht, auch darüber kann man diskutieren, nach China oder Indien, sondern die sind wesentlich stärker hier verhaftet, auch aufgrund ihrer Mitarbeiter, ihrer oftmals sehr speziellen Positionierung, die sehr spezielles Know-how hat, was ja auch der USP dieser Unternehmen ist. Insofern, selbst wenn wir da über unterschiedliche Größenklassen sprechen, bei Small Cap bzw. KMU, an der Börse und in der Realwirtschaft. Die Probleme sind schon ähnlicher Natur und wir müssen uns wirklich fragen, ob das nicht dazu führt, dass dieses Small Cap Premium so ein bisschen was ist wie Warten auf Godot. Denn ohne jetzt allzu viel vorwegzunehmen von dem, was Tobias jetzt gleich über die Entwicklung internationaler Small Cap Indizes sagen wird, ist ja klar, seit Jahren hören wir, naja, Small Caps sind jetzt gerade mal nicht so gelaufen, aber jetzt kommen sie wirklich, aber jetzt. Na, es war jetzt noch nicht so, aber jetzt, aber irgendwie. Naja, die sitzen da so wie Wladimir und Estragon und sagen, naja, der Godot, der kommt jetzt. Also jetzt müsste er aber wirklich kommen. Jetzt müsste er, und irgendwann heißt es, war er vielleicht schon da. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was bei Small Caps wirklich sein kann, dass wir eine strukturelle Benachteiligung dieser Unternehmen international sogar sehen, die dann auch vielleicht sogar Bewertungsabschläge, wie wir sie sehen, nicht unbedingt in diesem Ausmaß, aber in der Tendenz schon rechtfertigen kann. Vielleicht auch mit Blick auf Wertschöpfung. Wenn wir sehen, dass vielleicht künftig immer mehr Wertschöpfungsanteile durch IT-Prozesse entstehen, bei denen diese Unternehmen selber Leistungen einkaufen müssen, kann auch das zu einer immer stärkeren Verlagerung von Wertschöpfungsanteilen zu den Großunternehmen, namentlich zu den Big Tech-Riesen, sorgen. Und auch das würde eher dafür sprechen, dass man hinter dieses Small Cap Premium ein Fragezeichen machen will. Ich will da jetzt nicht prozyklisch irgendetwas schlecht reden, absolut nicht. Ja, ich bin wie Tobias in den 90er Jahren sozialisiert worden und ja, ich habe auch Small Cap Investments in meinem Portfolio. Aber ich will schon mal so ein bisschen die Erklärung dafür vorbereiten, warum ich diese Positionen nicht signifikant aufgestockt habe in der letzten Zeit.
Ja, und also ich habe das ja selber auch, also jetzt sind wir wieder bei dem Thema DAX, MDAX, SDAX, bei meiner anderen Publikation DZB Portfolio eben auch durchlebt und erlebt, wo wir lange Zeit eine MDAX und DAX Position hatten und mit dem Wechsel auf den neuen DAX dann zunächst mal die DAX Position gehalten haben und ich jetzt so seit einem Jahr eigentlich immer wieder an der Seitenlinie stehe und denke, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wann dieses Thema dann irgendwie auch mal dreht, wann zum Beispiel das Momentum vom MDAX oder vom SDAX das vom DAX übersteigt und diese beiden Indizes sich vielleicht auch anschicken, in eine eigene Outperformance-Phase zu treten. Aber es kommt eben nicht und man bleibt dann einfach im DAX positioniert und das ist ja auch nicht schlimm. Und wenn wir uns das Ganze dann in der Tat mal anfangen, weltweit anzuschauen, dann zunächst mal als Übersicht zum einen, wie sich die Wertentwicklung auf einer Net Total Return Ebene bei den MSCI Small Cap Indizes darstellt, wo dann die USA mal wieder mit einer absoluten Top-Performance seit 2008 auffallen, also wo sich die Small Cap Indizes oder in diesem Fall der S&P 600 seit Anfang 2008 verfünffacht hat, wo sich ein Weltportfolio, in dem sich Small Caps aufhalten, womit wir im Grunde genommen gleich nochmal auch ein bisschen diese Herleitung machen, was ist in einem solchen Portfolio eigentlich alles drin, sich zumindest vervierfacht hat. Und naja, Europa und Japan machen uns hier die Freude und bleiben ungefähr bei einer Verdreifachung, während die Emerging Markets bei einer Verzweieinhalbfachung stehen. Also von daher, das sind zumindest erstmal Werte, die in Ordnung aussehen, weil die Charts ja nach oben gehen. Aber wenn man dann mal den relativen Vergleich sich anschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann sieht das Ganze schon so ein bisschen anders aus. Und da sieht man dann auch beispielsweise, dass es in Japan dass es in den Emerging Markets 2008 schwach begonnen hat. Dann ist eine bis immerhin 2016 andauernde Phase der Outperformance gab die sich dann wieder nach 8 guten Jahren gab es dann vier schlechte Jahre und seit Mitte 2020 ist es eben so, dass bei den Emerging Markets zum Beispiel eine deutliche Outperformance von Small Caps stattgefunden hat. Die gucken wir uns im weiteren Verlauf auch nochmal genauer an. Wollen da aber im Grunde genommen beginnen mit dem MSCI World Small Cap Index, wo es zumindest auch mal darum geht, hier A in der Darstellung zu sehen, dass es eben eine Outperformance so bis Ende 2018 gab und seitdem die im Wesentlichen aufgebraucht ist. Und jetzt zur Herleitung, was ist eigentlich in diesem Index drin? Aktuell etwas über 4000 Unternehmen enthalten sind, die in etwa 14% der Marktkapitalisierung der Welt so beinhalten. Und Christian hatte vorhin schon gesagt, dass der Median, also da, wo die Hälfte dann ungefähr verläuft, bei den Unternehmen so bei 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung liegt. Also eine Hälfte von ungefähr 2200 Unternehmen hat eben mehr als 1 Milliarde Marktkapitalisierung, die andere Hälfte hat weniger. Das kleinste Unternehmen hat 20,71 Millionen Marktkapitalisierung. Im Schnitt sind es dann immerhin knapp.
Da ist dann irgendeine Firma, die kurz davor steht, bald rauszufliegen. Ja, also diese Extremwerte, die sind ja auch nicht so wirklich relevant. Ja, Median ist immer das eine, wird immer verzerrt durch den einen oder anderen Extremwert, wie du hier ja dann auch nach starken Kurssteigerungen ein Unternehmen hast mit, glaube ich, 22 Milliarden ganz oben. Ja, dann kommst du halt auf einen Durchschnittswert von 1,8 Milliarden. Ne? Also das ist arithmetisch Mittel versus Median von 1 Milliarde, aber das zeigt einfach ungefähr die Größenordnung und man darf hier dann bitte auch nicht vergessen, dass die Gewichtung und die Auswahl immer nach dem Börsenwert des handelbaren Streubesitzes erfolgt, dass wir hier aber über gesamte Börsenwerte sprechen und die können eben dann, wenn wir es mit starken Ankeraktionären zu tun haben, deutlich davon abweichen, weshalb manchmal Unternehmen auch als Small Cap kategorisiert werden, die für uns eigentlich so gefühlt gar keine Small Caps sind. Beispielsweise Hugo Boss ist im MSCI Europe Small Cap enthalten. Also Boss wäre jetzt für mich immer so gefühlt, würde ich sagen, hey, ist doch ein Mid-Cap, ja, mindestens. Und ja, ist es aber nicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass eben wir einen Großaktionär haben mit der Marzotto-Gruppe und diese Stücke gehen eben da nicht ein, wenn MSCI die Kapitalisierung für die Indexzusammenstellung berechnet.
Ja, und du hast eben den Effekt, dass normalerweise eben auch, wenn wir über ETFs hier reden, ganz oft der Top-10-Anteil nicht nur jenseits der 10, sondern auch jenseits der 20 oder auch jenseits der 30% ist. Und das ist beim MSCI World Small Cap Index eben bedeutend anders. Da haben die Top-10-Unternehmen eben einen Anteil von 2% und eine Gesamtmarktkapitalisierung von 153 Milliarden US-Dollar. Und angeführt wird das Ganze von einer MicroStrategy. Dahinter kommt eine Emcore Group, dahinter eine Pure Storage. Und so aus den Top 10 vielleicht noch eine etwas bekanntere Firma auf Platz 9 mit knapp 13 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung wäre Interactive Brokers, die hier eben auch mit drin sind. Und dann eben ein schon relativ bescheiden wirkenden Indexanteil haben von 0,17%. Woran man eben auch hier an den prozentualen Gewichtungen sieht, wie breit ganz grundsätzlich ein solcher Index aufgestellt ist und wie viele Einzelunternehmensleistungen dann auch zur Wertentwicklung dieser Anlage beitragen, die sich dann eben so auswirkt, dass wir, wenn wir auf 2008 bis jetzt schauen, sagen müssen, naja, es hat sich eben ein Vorsprung herausgearbeitet und dieser ist passend zu dieser Sendung, als wäre es abgesprochen gewesen, quasi komplett aufgebraucht worden. Und ja, man könnte auch sagen, hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so schlau als wie zuvor. Das ist das Bild, was sich bei einem Blick auf den MSCI World Small Cap Index im Grunde genommen ergibt, wo man in der Tat die zu Anfang auch in den Raum gestellte Frage, lohnt sich das jetzt eigentlich wirklich, sich darüber intensivere Gedanken zu machen, sehr kritisch auch fragen muss.
Ja, und wenn man das, also du hast das ja mit dieser relativen Performance jetzt dann hier erklärt, das ist ja alles schön und gut, aber um das auch mal fassbar zu machen, ja, was ist denn passiert, als die relative Performance da so abgeknickt ist, als die frühere Outperformance der Small Caps in eine deutliche Underperformance verwandelt hat? Naja, also seit März 2018 jetzt auch in Euro mal wieder gerechnet, so wie alle Angaben hier. Da hat der MSCI World Small Cap 62% zugelegt. Das ist ja toll. Aber der MSCI World eben 120%. Das heißt, nur halb so stark profitiert von dem, was an der Börse positiv gelaufen ist. Und das kann man natürlich nicht einfach so wegdiskutieren, dass man sagt, naja, also ist die relative Performance wieder aufs Ausgangsniveau zurückgegangen. Fakt ist, viele haben angefangen 2019, 2020 dann, ne, Corona, haben vielleicht auch in der Literatur akademisch das ganze Thema gelesen, ja, Small Caps gehören dazu. Da muss man heute, 4 Jahre später, sagen, da ist massiv Performance verschenkt worden, wer es ganz einfach gemacht hat. Und nur ein MSCI World, nur ein S&P 500 oder nur irgendwie so ein auf Big Caps aus den Standardmärkten mit Schwerpunkt USA gekauft hat, ja, der hat alles richtig gemacht. Alles andere seitdem hat Performance verschenkt, was hier im World Small Cap Index auch daran liegt, dass Tech eben nicht so die große Rolle spielt wie im MSCI World. Schwerpunkt hier mit 20% aktuell Industriewerte. Tech, also IT, hat nur 12%. Klar. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Dieser Sektor Industrials enthält oft genug Unternehmen, die in ihrem Geschäft Hightech-Produkte herstellen. Letzte Woche haben wir noch erwähnt, alles im Bereich Automatisierungstechnik, ABB, Schneider, Siemens. Das ist klassifiziert als Industrie an der Börse. Das ist aber Hochtechnologie. Aber es ist eben nicht IT. Es hat nicht diese Margen. Es ist nicht so skalierbar wie das, was eine Microsoft oder eine Apple uns liefern. Und Tech eben nur 12%. Im großen MSCI World mit Large und Mid Caps hat IT eben 22% und Industrie nur 10%.
Und wenn wir diesen Blick dann eben auch weiter richten, vom MSCI World weggehen und in die US-Welt richtig einsteigen, wo wir vorhin sehen konnten, dass im Vergleich es zumindest so war, dass die Small Caps in den USA ja zumindest performance stark waren, dann ist es hier eben so, bei einem Blick auf den S&P 600 Small Cap Index, dass man im Vergleich mit dem S&P 500 sehen muss, ein sehr, sehr starker Gleichlauf mit auch einer, wir sehen es dann bei der relativen Entwicklung, einer überschaubar wirkenden Outperformance. Die kommt hier ein bisschen stärker aus, als man hier auf der reinen Grafik, also als ich zumindest da spontan vermutet hatte. Aber wo man erstens sieht, nach hinten raus kommt die Technologielastigkeit und vor allen Dingen die Stärke, die Performance-Stärke dieser Tech-Werte voll zum Tragen. Und auch hier ist es eben so, dass der dass der S&P 600 seine Outperformance, die er hatte, abgegeben hat, und zwar so abgegeben hat, dass er jetzt eben bei einer ungefähr 12%igen Underperformance seit 2008 liegt. Also da ist es dann obendrein auch noch so, dass es sich wirklich umgedreht hat und man im Moment mit einem geringeren Zugewinn dasteht, auch wenn es eine Verfünffachung auf Euro-Ebene, wenn die sicherlich nett ist, aber im S&P 500 wäre es eben im Bereich einer Verfünfeinhalb- oder Versechsfachung gewesen.
Ja, oder machen wir wieder die Zahlen. Seit 2018, seit dem Peak Small Cap, S&P 600 Small Cap 62%, in Euro wohlgemerkt, S&P 500 150%. Ja, das ist einfach so. Es sind 90% Punkte hier verloren gegangen, dadurch, dass man Small Caps und nicht den S&P 500 hatte. Wobei wir kurz noch darauf eingehen sollten. Wir haben die ganze Zeit hier mit dem MSCI-Universum gearbeitet und nur für die USA bringen wir jetzt plötzlich den S&P 500. Und ich weiß schon, da gibt es diese Kommentare dann unten drunter. Das ist aber methodisch jetzt nicht ganz korrekt und natürlich absolut recht. Das wäre aus Gründen der Stringenz absolut nachvollziehbar zu sagen, wir machen alles mit MSCI, folglich auch hier MSCI USA. Aber ich meine, wenn man schon den, meiner Ansicht nach, besten Aktienindex der Welt hier irgendwo als Vergleichsmaßstab nehmen kann, das ist für mich nun mal der S&P 500, dann will ich ihn auch drin haben und dann ist auch auf der Small Cap Seite der logische Gegenpart der S&P 600 Small Cap. Nicht zuletzt deswegen, weil da auch bei der Einbeziehung in den Index ein gewisser Quality Faktor mit dabei ist, nämlich dass Unternehmen schon mal Gewinn geschrieben haben müssen, bevor sie in dieses Universum einbezogen werden. Wir hatten das schon mehrfach in Sendungen erwähnt, auch in Abgrenzung zu dem anderen Nebenwerteindex in den USA, dem berühmten Russell 2000, wo es immer heißt, ja, der ist doch viel breiter, warum nehmt ihr denn nicht den? Naja, der ist viel breiter, enthält aber eben auch den ganzen Bodensatz an unprofitablen Old Economy Firmen und gefloppten Biotech Börsenmänteln. Deswegen hat er noch schlechter abgeschnitten und braucht man nicht. Wobei ich generell sagen muss, also ich habe so viele Gründe in den USA zu entwickeln in Firmen aus dem S&P 500, dass ich im Rahmen eines diversifizierten Depots nicht noch zusätzlich US-Nebenwerte haben muss. Also dort, wo ich in Nebenwerte investieren möchte, mache ich das gerne da, wo vielleicht die Large Caps sowieso nicht so interessant sind, wenn man diese Länder abdecken kann. Ja, da sind wir vielleicht in der Masse auch bei Europa, aber in den USA brauche ich das nicht. Insofern der S&P 600 Small Cap für mich eher sowas, was man in der Galerie mal hat, was man vielleicht im Werkzeugkasten hat für bestimmte Situationen taktisch, aber für mich kein strategisches Depot-Element.
Ja, also wirkt so, ist so. Und wir hatten ja zu den Indizes in den USA auch noch eine Sendung, wo es um den Nasdaq 100 ging. Der im Zweifel auch eine Alternative zum S&P darstellt. Also wenn man sich da Christian anschließt, ist man im S&P 500 aufgehoben. Ansonsten eben mit einem Nasdaq 100 auch ganz gut positioniert. Und wenn wir uns von den USA dann mal langsam wegblicken, dann guckt man eben auf ein Europa, wo man zumindest mal sagen kann, naja, die Ausschläge werden schon mal deutlich geringer, denn der MSCI Europe Small Cap Index, der stieg hier eben mit einer Verdreifachung ein seit 2008, und von der Erinnerung ist es dann eben schon mal ein deutlich schwächeres Bild, was Europa hier auf dieser Ebene abgibt, als bei den USA. Wobei man auch sieht, dass hier zumindest der Vorsprung für die Small Caps gegenüber dem MSCI Europe Index erhalten bleibt. Es wurde zwar ein bisschen was von der Outperformance abgegeben, aber sie ist hier zumindest noch einigermaßen spürbar da. Also seit 2008 40%ige Outperformance von den Small Caps gegenüber den Big Caps, wobei man eben auch dazu sagen muss, wir waren hier auch schon bei 70%, und auch hier kommt dann eben irgendwann so ab Ende 21 Peak Small Cap rein, und seitdem gibt es auch hier eine Underperformance, ja, wo man anhand dieser relativen Darstellung vielleicht eine leichte Hoffnung auch entwickeln kann, dass sich das jetzt wieder dreht. Aber dieses Drehen, wenn wir es jetzt mal in die Charttechnik rein argumentieren, scheint mir da noch nicht abgeschlossen zu sein.
Die relative Performance versucht einen Boden zu finden und dann wieder nach oben zu drehen. Und wir tun so, als hätten irgendwelche Linien ein Eigenleben. Und der DAX blickt wieder nach oben. Ja, wenn er das denn könnte. Ja, Finanzpornografie am Abend oder am Nachmittag oder tief in der Nacht, je nachdem, wann ihr uns guckt. Also ich weiß nicht, mit diesem ganzen Thema Underperformance, Outperformance, da gehören ja immer zwei zu. Ja, ist der Umstand, dass die europäischen Small Caps sich im Vergleich zu den europäischen Large Caps oder Large und Mid Caps zum MSCI Europe besser geschlagen haben, wirklich unbedingt ein Argument für die Qualität der Small Caps? Oder kann es nicht auch daran liegen, dass die Benchmark, nämlich der MSCI Europe, in der Vergangenheit wirklich richtig schlapp war? Denn wir haben das ja bei dem Teil 1 des Faktor-Updates schon gesehen, dass zum Beispiel Momentum oder auch Quality da wirklich einen sehr, sehr deutlichen Vorsprung auch gegenüber dem MSCI Europe ermöglicht. Gerade weil da über lange Zeiträume eben auch reichlich verlodderte, vor allem Finanzwerte mit drin waren, dann das eine oder andere Zombie-Unternehmen auch erstmal in der Gewichtung runterkommen musste, sodass der Index generell schwierig wurde. Also ich bin völlig bei dir. Ich glaube, wir haben in Europa großartige Unternehmen aus dem Small-Cap-Segment, die auch sicherlich aussichtsreich bewertet sind. Ja, also wenn wir die Zahlen von MSCI nehmen, dann haben wir für den MSCI Europe Small Cap aktuell ein Kursgewinnverhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für die nächsten 12 Monate von gerade einmal 12,5. Aber was resultiert aus dieser günstigen Bewertung? Können wir wirklich sicher sein, dass das wirklich sich in Kurssteigerungen auflöst? Denn dafür muss ja irgendwas passieren. Und vielleicht sollten wir auch darüber nochmal reden, also dass irgendwie diese relative Performance nach oben drehen muss, ist klar. Und es sollte auch klar sein, das wird nicht passieren in einem Stress-Szenario, weil dann interessiert sich keiner mehr für die günstigen Bewertungen in der Stresssituation, siehe 2007, 2008, 2009 werden kleine Werte brutalst abverkauft und da merkt man diese Illiquidität. Denn wir sollten darüber sprechen, wo könnten denn mögliche Katalysatoren sein? Was muss sich ereignen in der Welt, in Europa, damit wir in einem positiven Szenario eine Auflösung dieser Outperformance haben, sprich, dass Kurse von Small Caps stärker steigen als Kurse marktbreiter europäischer Aktien.
Und dann bist du ganz schnell bei einem Thema, und da sind wir alle ganz schnell bei einem Thema, wo der Blick auf das Momentum von bestimmten Märkten eben auch eins ist, was da durchaus helfen kann, sowas zu beobachten. Und da fängt man dann irgendwie schon an, spontan an amerikanische Märkte zu denken, wo ein, wenn wir es auf der MSCI World Ebene sehen, ein ja hier auch schon verschiedentlich angesprochener Klumpen im Index ist, und sollte es irgendwann einmal, warum auch immer, dazu kommen, dass in diesem Bereich amerikanischer Großunternehmen Gelder abfließen, der auch bei einem MSCI, aber ausgehend eigentlich vom US-Markt dafür sorgt, dass Gewichtungen runtergehen, wird es auch teilweise Umstrukturierungen von Geldern geben, die dann in die mitunter deutlich günstiger bewerteten Indizes reinfließen. Wenn man sich im Moment durch diverse Publikationen auch mal durchscrollt bei irgendwelchen Listen, stoßen einem ganz oft Unternehmen auch mit einem einstelligen KGV, die sehr, sehr günstig erscheinen, wo dann eben die Frage ist, haben die dann wirklich auch noch ein nachhaltiges Geschäft oder sind die aus ganz anderen Gründen günstig? Aber ein Katalysator könnte eben sein, dass du dass man ein Ende irgendwann mal dieser US-Dominanz beim Zufluss und bei der Anlage von Geldern findet.
Und warum sollte man das finden? Weil irgendwann institutionelle Investoren sagen, nee, also jetzt haben wir meinetwegen 30% Mag 7 im S&P 500 und jetzt wollen wir nicht mehr. Jetzt geben wir das Geld nach Europa.
Ja, oder weil du...
Weil vor allen Dingen, dürfen wir nicht vergessen, ganz kurz noch, weil ja vor allem auch für Amerikaner der europäische Aktienmarkt generell so viel Spaß macht. Nicht auf der Währungsseite. Ja, das ist ja das Nächste, dass wer als Amerikaner in den letzten 10, 15 Jahren in Europa investiert hat, nicht nur die Kursentwicklung unbefriedigend war, sondern du hast ja obendrauf noch einen Währungsverlust gehabt. Und jetzt bist du in einer Situation, wo kann du hier mit... Kann man wie argumentieren?
Na, kannst du beispielsweise so argumentieren, dass du dass du bezogen auf die Vergangenheit natürlich einen Währungsverlust hattest. Aber die Frage ist doch dann irgendwann, wenn Unternehmen in Europa auf der Bewertungsseite deutlich günstiger sind und obendrein ich auch noch in dem Moment, wo ich eine negative Währungsentwicklung in der Vergangenheit hatte, die möglicherweise ja auch mal zu einem Ende kommt, habe ich auf der anderen Seite eben das, was ich in den letzten Jahren als materialisiertes Risiko habe, eben auch als anstehende Chance, wenn wir wieder andere Währungskurse im Bereich 1,20 oder 1,30 sehen.
Das heißt, uns fallen Katalysatoren ein, aber die sind schon immer so ein bisschen Richtung Warten auf Godot. Irgendwann muss er doch mal kommen, dieser Godot. Und die Frage dann, als nächste Frage, logischerweise, die sich daran anschließt, macht es dann Sinn, in einen Index zu gehen, der sehr, sehr breit aufgestellt ist? Oder ist man dann nicht besser aufgehoben mit einem konzentrierten Portfolio, also als Privatanleger wirklich High Conviction, sich solche Unternehmen, wie du sie eben beschrieben hast, herauszusuchen oder eben gleich einen Fondsmanager zu suchen?
Genau, aber das ist eine, also ich wüsste gar nicht, wie man die Frage eindeutig, also ich meine, okay, ich weiß ja, wie ich sie für mich beantworte, aber da sieht man eben auch bei mir in der Entwicklung meines Portfolios in den letzten Jahren, sieht man eben genau auch die Risiken einer solchen Herangehensweise, denn in den letzten 3 Jahren wäre definitiv beispielsweise ein MSCI World Investment das Bessere gewesen, als das, was mir in den Jahren zuvor eben ja sehr, sehr ordentliche Outperformances gebracht hat, was es in den letzten 3 Jahren auf keinen Fall waren.
Ja, und bei mir hat es dazu geführt, dass ich dort nicht wirklich nachgelegt habe in diesem Small Cap Segment. Aber ich bin ja selber eher der diversifizierte Typ und da auch definitiv mit dem Fokus auf Large Caps. Aber bei den Mid- und Small-Caps bin ich wirklich der Meinung, dass gute Manager eine ordentliche Arbeit machen können. Und die guten Manager ist halt die große Herausforderung. Die muss man finden. Aber wir hatten ja bei uns in der Sendung auch schon zweimal den Roger Peters. Und nachdem wir eben über DAX und MDAX gesprochen haben, muss ich halt sagen, mit seinem Flagship-Fonds, mit dem Konzept Plato, hat er halt eben nicht nur seit Auflegung 2006 die deutschen Indizes geschlagen, sondern er hat auch die letzten 5 Jahre abgeschnitten auf einem Wertentwicklungsniveau, das dem DAX entsprach, während die Performance früher besser war als beim MDAX. Hat also den Swing richtig hingekriegt in dem Fonds. Und das ist etwas, was mir, selbst wenn das verglichen mit einem S&P 500 natürlich renditemäßig nicht mitkommt, was einfach in mir das Vertrauen in einen solche Manager-Persönlichkeit stärkt. Und das zeigt auch, dass es in diesen schwierigen europäischen Märkten für gute Manager mit langem Atem und schlüssiger Strategie auch ausreichend Chancen gibt.
Und ein ähnliches Argument, was das Thema gutes Management anbelangt, gibt's eben, also das ist ja ein grundsätzliches Mantra der Fondsindustrie, muss man eben auch sagen, weil es ist, also wenn man zum Ende des Jahres fragt, warum jetzt der Zeitpunkt für aktives Fondsmanagement ist, ist es im Grunde genommen immer die gleiche Begründung, dass eben jetzt wirklich auch die Zeit für dieses Stockpicking da ist. Also das ist das Mantra, was die Fondsindustrie immer erzählt.
Ist auch wie warten auf Godot. Jetzt aber endlich. Jetzt aber wollen, jetzt aber wollen, wirklich.
Wir wollen uns eine Sache nochmal angucken zum Schluss, wo es auch ein Differenzierungsmerkmal zu dem gibt, was wir in den vergangenen Minuten jetzt alles so besprochen haben. Also diese plötzlich einsetzende Underperformance, ob nun 2018, 2020 oder wann auch immer. Und blicken jetzt nochmal abschließend auf den MSCI Emerging Markets Small Cap Index, wo sich zunächst mal ein hochgradig beeindruckender Gleichlauf bis ins Jahr 2021 hinein zeigt. Und in dem Moment, wo das Jahr 2021 irgendwie so losgeht, da verändert sich etwas. Und das verändert sich dann auch ziemlich kräftig, beziehungsweise es war Mitte 2020. Denn da setzt der MSCI Emerging Market Small Cap Index zu einer richtig, richtig krassen Outperformance an, wo man zunächst mal sieht, dass mit der Corona-Krise eine Underperformance von 10% eingeloggt wird. Und ausgehend von dieser Underperformance bis heute ist aus einer 10%igen Underperformance eine 40%ige Outperformance geworden. Und das ist schon etwas, Christian, wo man sich, wenn man einfach so raufguckt, einen Moment lang verwundert die Augen reibt. Aber es gibt einen sehr, sehr handfesten Grund dafür, was da passiert ist: MSCI Emerging Market Small Cap versus MSCI Emerging Market Index.
Ja, der Grund hat 5 Buchstaben. China ist nämlich der Grund und der Hintergrund dieser Geschichte. Ich will das nochmal ein bisschen mit Zahlen hinterlegen. Du hast jetzt von 2020 irgendwann im Jahr gesprochen. Also ich gucke immer gerne auf glatte Daten. Ich habe es mir mal seit Anfang 2021 angeschaut. Seitdem in Euro inklusive Dividenden hat der klassische MSCI Emerging Market so über den Daumen plus minus null gemacht. Der MSCI Emerging Small Caps dagegen ein Plus von 40%. Was war denn damals Ende 2020, Anfang 2021 so los, außer Corona? Es war die Zeit, als China noch als investierbar galt. Auch viele von euch immer gefragt haben, hey, was mit Alibaba, was mit Baidu, was mit Tencent? Das war die Zeit damals, als im MSCI Emerging Markets China knapp 40% Gewicht hatte. Dummerweise, seitdem hat der chinesische Aktienindex, der ja eine Teilmenge dann ist des MSCI Emerging Markets, rund ein Drittel verloren. Und das hat man mit diesem MSCI Emerging Markets Index, den viele von euch im Depot haben, voll mitgenommen. Der MSCI Emerging Small Caps Index hatte allerdings schon Anfang 2021 nur 11% China, war also von dem Abverkauf in China gar nicht so stark betroffen. Gleichzeitig war damals schon 15% Indien dabei und Indien ist ja richtig gut gelaufen in den letzten Jahren. Jetzt aktuell der Anteil von Indien am Small Cap Emerging Markets MSCI 28%. Und das ist nicht, weil einfach nur Werte hinzugefügt wurden, sondern das ist die logische Folge der Kurssteigerung, die wir in Indien gesehen haben. Also das, was dahinter steht hier, ist nicht etwa der Small Cap Faktor, der Size Faktor, sondern es hat ganz einfach mit der Ländergewichtung zu tun. Auf dieser Ebene von MSCI Indizes sind chinesische Werte vor allem im Large- und Mid-Cap-Maßstab investierbar, aber kaum im Small-Cap-Maßstab. Deswegen Small-Caps hier von Anfang an sehr, sehr gering repräsentiert. dafür entsprechend mehr Indien. Und das war in den letzten 3 Jahren eben der Trade-off. Wenig China, viel Indien. Das brauchtest du. Und das hat mit Small Cap erst in zweiter Instanz zu tun.
Und damit sind wir am Ende des zweiten Teils unseres großen Faktor-Updates angekommen. Wir hoffen, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können und sind sehr gespannt auf eure Hinweise, auch auf eure Wünsche, die jetzt kommen sollten unterhalb dieses Videos, wo wir aus eurer Sicht Schwerpunkte setzen wollen. Guckt auch mal bei den anderen Kommentaren nach und gebt den ein oder anderen Daumen, damit wir ein möglichst breites Meinungsbild bekommen. Wünscht ihr euch wieder mal eine spezielle Reise vielleicht in den von Christian eben angesprochenen Underperformance-Markt schlechthin? Sollen wir mal wieder ein bisschen was mit chinesischen Aktien machen? Oder wie sieht's eigentlich mal mit dem DAX aus? Ich hatte letztens in den Kommentaren beziehungsweise in dem einen oder anderen Austausch auch wieder mal den Hinweis, Sparplanaktien ist etwas, wo die jährliche Hitparade im Grunde genommen auch gewünscht ist. Also vor dem Hintergrund, lasst uns gerne wissen, was ihr in den nächsten Wochen, wir gehen jetzt in den Sommer voll rein, begleitet von der Fußball-Europameisterschaft sehen wollt, ob ihr eventuell einen Schwerpunkt zu Sportartikeln haben wollt. Wir sind gespannt, da von euch was zu lesen und wünschen euch jetzt in diesen beschwingten Europameisterschaftstagen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr hoffentlich investiert bleibt, vielleicht auch das ein oder andere Neuinvestment eingeht, ob nun im Bereich Small Caps oder nicht, bleibt dann euch überlassen und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Echtgeld TV aus Berlin. Für hierhin und heute, tschüss aus Berlin.